Ihr müsst die Standorte begreifen. Und die Standorte sind regionale Träger der Sicherstellung einer Infrastruktur der Gesamtversorgung.
Die Chancen sind einerseits natürlich, dass wir weniger Krankenhäuser haben werden und dass hoffentlich die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, gute Bedingungen finden, wo sie eben auch eine andere Personalausstattung finden und wo sie ihre Arbeit am Patienten und Patientinnen gut machen können.
Hallihallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Pflegestärke. Schön, lieber Podcast-Hörer oder liebe Hörerin, dass du wieder mit dabei bist. Und heute haben wir wieder einen kleinen Ausschnitt vom Deutschen Krankenhaustag für euch mit dabei. Wie schon gesagt, die liebe Leonie, die auch mit dabei ist. Hallo.
Hi.
War beim letzten Mal mit dabei, aber Katharina ist auch hier. Katharina, dich will ich nicht vergessen. Schön, dass du da bist.
Hallo, ihr beiden.
Ja, und Leonie, ich hatte gerade schon angekündigt, beim letzten Krankenhaustag warst du mit dabei und bist mit Mikros rumgelaufen und hast überall ein bisschen an die Leute Mikros angeheftet, um spannende Ausschnitte für uns aufzunehmen und aufzufangen für diesen Podcast. Erzähl mal, was erwartet uns in dieser Folge?
Gerne. Und zwar in dieser Folge haben wir zwei Impulsvorträge mitgebracht. Unter dem Vortragstitel bzw. der Blog hieß Quo Vadis Pflegeausbildung. Und für all diejenigen, die wie ich kein Latein im Abitur hatten oder in der Schule, ich habe nämlich Niederländisch gelernt, Quo Vadis bedeutet, wohin gehst du? Also es wurde sich sozusagen angeschaut, sag ich mal, welcher Weg für die Pflege wird bereitet, wo kann die Reise hingehen? Und genau, ein Vortragender ist der Professor Dr. Michael Isfurth. Er ist Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung und hat einen Vortrag gehalten unter dem Titel Ausbildung bei veränderten Krankenhausstrukturen in Zahlen. Wer bildet noch aus, wenn Krankenhäuser der Reihe nach in die Insolvenz gehen? Also auch schon ein bisschen reißerischer im Titel. Da werden wir gleich auf jeden Fall reinhören. Und der andere Vortrag kam von der Vera Lux. Sie ist Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe und hat nochmal einen Vortrag mitgebracht unter dem Titel Krankenhausreform und ihre Chance für die Pflegepraxis.
Ja, dann hören wir mal rein, wo es hingeht für die Pflegende.
Ich darf Sie begrüßen in unserem zweiten Block des heutigen Tages, der unter dem Titel steht Quo Vadis Pflegeausbildung. Die Ausbildung ist ja ein Thema, das im Zuge der Entwicklung der Krankenhausreform eigentlich gar keinen richtigen Platz gefunden hat. Gleichwohl ist es so wichtig und ich bin so dankbar auch denjenigen, die das Konzept für den Tag entwickelt haben, dass sie gerade dieses Thema auch prominent aufgegriffen haben. Es ist ja klar, wenn man den Krankenhaussektor verändern will, wenn man die Zahl der Häuser auch verändern will, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das würde jetzt mal nicht zur Debatte stehen. Aber wir verlieren dadurch natürlich Ausbildungskapazitäten für Auszubildende und für Studierende. Praxiseinsätze müssen neu geplant werden und dafür brauchen wir einfach neue Lösungen. Wir starten unseren zweiten Block mit Professor Dr. Michael Isfurth vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung, dem DIP. Michael Isfurth ist gleichzeitig Professor für Pflegewissenschaft und Versorgungsforschung an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, auch Krankenpfleger und hat eine Vielzahl von Studien durchgeführt und geleitet zu Strukturfragen mit hoher Relevanz für die Praxis. Er wird die Frage aufwerfen, wer noch ausbilden wird, wenn Krankenhäuser der Reihe nach in die Insolvenz gehen. Ich bin gespannt.
Ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch für die Einladung und danke auch für den Auftrag, der damit einhergegangen ist, nämlich sich nochmal intensiver mit dieser Frage zu beschäftigen. Was bedeuten unsere Krankenhausstrukturen denn eigentlich tatsächlich für den Bereich unserer Bildung? Also es wird kein bildungspolitischer Vortrag, sondern das, was ich mal gemacht habe, ist, einen analytischen Zugang zu wählen. Das ist auch von Haus aus das, was ich mache. Also das heißt, ich bin ja von Haus aus eher im Bereich der Versorgungsforschung und das werde ich gleich mal demonstrieren, mit welchen Fragen ich mich dann so beschäftige. Also das erste ist so eine grundsätzliche Überlegung und ich glaube, eine Krankenhausreform ist eine Reform, die nicht alleine eine Frage der medizinischen Ausrichtung eines Krankenhauses oder einer Versorgungsfrage ist. Ich kann das nicht entscheiden, wo eine Viszeralchirurgie oder wo ein Rechtsherzkatheter gebraucht wird. Ich kann das nicht entscheiden, das ist überhaupt nicht mein Metier, damit möchte ich mich auch nicht beschäftigen, das überlasse ich sehr gerne kompetenten Ärzten. Aber es ist eine Entscheidung für eine medizinisch-pflegerische Versorgung in einer Region. Und das müssen wir ernst nehmen, denn Krankenhäuser sind nicht nur Bereiche, in denen jetzt hohe Kunst der Medizin stattfindet, sondern, das wissen wir alle, in denen auch viel Regelversorgung stattfindet. Deswegen ist es als Vorbemerkung, glaube ich, wichtig. Eine Krankenhausreform bedarf meiner Ansicht nach zwingend einer Folgenabschätzung mit dem Blickpunkt auf die Pflegebildung. Das ist mir bei diesen ganzen Reformpapieren, die wir da aus Berlin gelesen haben, schlicht und ergreifend nicht nur zu kurz gekommen, sondern es kam gar nicht drin vor. Ja, also das heißt, man plant eine Krankenhausüberlegung und fragt sich gar nicht, welche direkten und indirekten Wirkungen gibt es denn dort. Für viele andere Dinge machen wir mittlerweile Folgenabschätzungen. Also das heißt, normalerweise einem Reformgesetz vorgeschaltet sind immer Folgenabschätzungen. Da sehe ich auf jeden Fall in irgendeiner Weise noch Handlungsbedarf. Und eine Krankenhausreform muss deswegen auch nicht als Krankenhausreform gedacht werden, sondern sie muss die Wechselwirkungen zwischen den Sektoren betrachten. Ja, ein Krankenhaus ist eine Einrichtung, die in einen ambulanten Sektor hin verlegen muss. Wenn da jetzt kein ambulanter Dienst mehr ist, kann ein Krankenhaus auch nicht verlegen. Dann haben wir aber nicht nur ein Krankenhaus verändert, sondern wir haben die gesamte ambulante Struktur in einer Region verändert. Das sind Wechselwirkungen und die müssen mindestens gemonitort werden. Das ist so mal die wichtigste Botschaft. Ich möchte so ein paar Dinge in meinem Vortrag also einblenden. Das eine ist erst einmal, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, wo stehen wir eigentlich bei den Ausbildungskennzahlen. Mein Lieblingsvortrag heißt Märchen, Mythen, Meinungen über die Pflege. Den halte ich sehr gerne und da räume ich mit ganz vielen Dingen auf, wie zum Beispiel, es gehen immer weniger Menschen in die Pflege, wo man sagt, nein. Wir haben noch nie so viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, wie wir momentan haben. Wir haben jährlichen Zuwachs an sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen. Und wir haben auch im Prinzip in der Ausbildung, auch das hören wir ja immer, oder wer mit journalistischen Texten auch befasst ist, der wird immer wieder lesen, es interessieren sich immer weniger junge Menschen für die Pflege. Auch da muss man sagen, das ist überhaupt nicht richtig. Also wir haben sogar in der Pandemie, mitten in der Pandemie, in 2021 den ausbildungsstärksten Jahrgang gehabt, den wir in der Pflege aufzuweisen haben. Das ist also überhaupt nicht der Fall. Die Pandemie hat der Pflege nicht geschadet. Und übrigens glaube ich auch, die weiteren Entwicklungen, die wir momentan sehen, werden der Pflege nicht schaden. Warum nicht? Weil es immer so ist, dass in dem Moment, wo wir ein Absinken allgemeiner Wirtschaftsleistungen oder Probleme im Handel, in der Industrie sehen, dann spielt etwas ganz Entscheidendes eine große Rolle, nämlich, dass wir jungen Menschen die Zusicherung geben können, wenn du das lernst, was wir dir beibringen wollen, dann kannst du damit A, arbeiten, also du hast eine Arbeitsplatzgarantie, die können wir dir aussprechen. Und das Zweite ist, du wirst nicht innerhalb von 5 Jahren von KI überrollt, sodass dein Berufswissen veraltet ist. Das müssen wir immer wieder auch zurückspiegeln an die jungen Kolleginnen und Kollegen, weil wir können ihnen damit auch viele Sorgen nehmen. Und andere müssen diese Sorgen haben. Das haben wir, wenn wir uns erstmal so mit den allgemeinen Ausbildungszahlen beschäftigen, dann sehen Sie, dass es jetzt mal so für die Bundesländer abgetragen. Es gibt ja eine Ausbildungsstatistik, die leider Gottes hinter dem zurückfällt, was wir in Nordrhein-Westfalen immer bislang erhoben haben. Aber wir sehen im Prinzip Ausbildungseintritte im Berichtsjahr 2021, das ist so überwiegend, sehen wir eher eine Stabilität in den Bundesländern, aber wir sehen im Prinzip überhaupt gar kein Absinken. Auszubildende zum Stichtag mit neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, also die gerade reingehen, auch da sehen wir, wir haben überhaupt nicht die Situation, dass wir davon ausgehen können, Pflege ist an sich jetzt erst einmal in seiner Substanz bedroht. Aber das ist immer vor dem Hintergrund der derzeitigen Strukturen, die wir haben. Es gelingt uns also momentan mit den bestehenden Strukturen, trotz Pandemie, trotz Krisen, trotz Finanzmangel, trotz allem Möglichen, die pflegerische Ausbildungsstruktur so zu stabilisieren, dass wir sagen können, da ist seit 4 Jahren ein sehr festes Fundament drin. Was wir haben, den ersten Jahrgang sozusagen, in dem wir auch sehen können oder in dem ein Abschlussjahr war. Also das heißt, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele sind denn von den Kollegen 2020 in die Ausbildung reingegangen und wie viele sind 2023 rausgegangen, dann kann man das nebeneinander stellen und kann sagen, wie groß ist denn der Anteil von denen, die nach 3 Jahren in einer Regelzeit ein Examen auch wirklich absolviert haben. Da sehen wir erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. hat ganz unterschiedliche Ursachen. Da ist noch ein Riesen-Bias mit der Pandemie drin. Da wurden natürlich über die Quarantänisierung wurden natürlich Zahlen gerissen mit der Frage, kann ich mich überhaupt zum Examen anmelden oder geht das eben nicht, weil ich einfach schon zu viele Fehlzeiten habe etc. Da sehen wir Riesenunterschiede und das sind Fragestellungen, die wir momentan haben. Aber was ganz wichtig ist, und das ist die rechte Seite, in allen Bundesländern ist der Anteil derer, die in irgendeiner Weise im Krankenhaus als ersten Ausbildungsträger ihre Ausbildung aufnehmen, am größten. Ja, das ist nun mal eben der größte Trägerbereich. Also das heißt, Krankenhäuser zu schließen hat erst einmal erwartungsgemäß, würde man sagen, das muss eine direkte Wirkung haben. Nämlich die Krankenhäuser, die dann schließen, die stellen keine Schülerinnen und Schüler mehr ein, weil sie eben schließen. Insgesamt ist das mehr als die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte oder man kann sagen roundabout die Hälfte aller Pflegekräfte, die eine Ausbildung aufnehmen, kommt aus dem Krankenhaussektor. Von der Altersstruktur her, auch da muss ich sagen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was kommt da auf uns zu, dann ist das eine die Krankenhausreform. Das andere ist, die Pflegeausbildung ist eine Ausbildung, die nicht unbedingt immer direkt von jungen Leuten mit einem Schulabschluss oder nach Beendigung der Schule aufgenommen wird. Das ist also von daher für uns momentan in Nordrhein-Westfalen jedenfalls ein Riesenpotenzial, weil wir werden 2026 keinen einzigen Abiturienten haben. Also keinen aus gymnasialen Oberstufen oder weil es einfach keinen Abiturjahrgang gibt in 26. Das haben, glaube ich, viele noch nicht wirklich begriffen, was das heißt und was das auch für Ausbildung heißt. Die Altersstruktur können wir uns also auch angucken. Wir können uns viele Dinge in den Pflegebildungsbereichen angucken. Und wir können uns, und das ist das ganz Entscheidende, die berufsdemografische Entwicklung angucken. Da drüben sitzt ein ganzer Trupp an jungen Leuten in der Pflege. Herzlich willkommen. Und das ist das Bild, mit dem ihr konfrontiert seid. Ja, also viele Stationen sind so, wo man sich fragt, arbeite ich hier mit meinen Eltern? Oder sind das schon meine Großeltern, meine noch jungen Großeltern, mit denen ich hier zusammenarbeite? Ja, wir haben momentan eine Riesenpflegekompetenz, aber wir müssen eben wissen, das Problem ist, dass wir in Zukunft trotz der bisherigen sozusagen Bewältigung auch von den Anforderungen, die wir an Ausbildung haben, diese demografische Entwicklung wird sich jetzt Jahr für Jahr nach rechts weiter verschieben. Und das bedeutet, das ist das, was wir ersetzen müssen. Das habe ich mal exemplarisch gemacht. Das kann man dann im DAK-Pflegereport nochmal nachlesen. Deutschlandweit ist es so, dass wir davon ausgehen, unten sehen Sie, das ist die gesicherte Zahl der in Rente eintretenden Pflegenden. Und zwar gesichert eintreten Pflegenden unter der Bedingung, dass sie bis 65 arbeiten. Gesichert. Also es ist kein pessimistisches Modell, sondern ich würde es mal stabil optimistisch nennen. Ja, also das ist ein Modell, was also nicht Angst machen soll. Aber das ist die Anzahl, die wir ersetzen müssen. Da oben, das ist die Anzahl, von der wir annehmen können, vor dem Hintergrund vorliegender Zahlen, Kennzahlen, die wir haben. Das wird in etwa die Anzahl sein, die wir qualifizieren. Und das, was man sieht, wir haben jetzt so 25, 26, 27 dazwischen noch so eine Atmungsreserve. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bundesweit jedenfalls relativ wenig Schwierigkeiten kriegen, Pflegekräfte, die ausscheiden, zu ersetzen. Aber im Klartext heißt das auch, in den Folgejahren wird dieses Delta immer kleiner und das bedeutet schlicht und ergreifend, es wird uns lediglich gelingen, Personal, was in Rente geht, zu ersetzen. Deswegen ist mir mittlerweile die Personalbemessungsdiskussion noch ein Stück weit aus dem Kopf geglitten, weil ich halt sage, das ist gar nicht die Frage, mit welchem Instrument ihr bei wem was messt. Ihr werdet es nicht realisieren. Das ist der einzige Punkt. Das ist egal, was wir bemessen. Wir werden einen Zuwachs nicht realisieren, weil wir ihn organisch gar nicht herstellen können. Und das unter den jetzigen Bedingungen. So, und jetzt kommen wir mal zu der Frage, was bedeutet im Prinzip die Perspektive der Krankenhäuser? Hier habe ich mal so eine Krankenhausverteilung aufgezeigt und für die, die jetzt so geografisch noch nicht ganz so sicher sind in den Bundesländern, so links in der Mitte, da wo die vielen Kreise sind, da sind wir in Nordrhein-Westfalen. Das hat uns in der Pandemie wahnsinnig gerettet. Ja, und Karl-Josef Laumann hat relativ früh sagen können auch, wir werden hier keinen Lockdown mehr haben, weil die Krankenhausstruktur werden wir über eine Kleeblattverschiebung von Patienten immer gesichert bekommen. Das wird dazu nicht kommen. Das sieht schon mal in anderen Bundesländern und dann eben in anderen Flächenbereichen vollkommen anders aus. Ne? Etwas übertragen, also Sie sehen 88 Krankenhäuser, das ist natürlich Berlin, aber meine Heimatstadt Kölle hat auch laut Krankenhausstatistik 24 Krankenhäuser. Das ist die Kioskdichte von Ostwestfalen-Lippe zusammengerechnet. in einer Stadt. Ja, und das ist schon Wahnsinn, weil wir eigentlich nur eine kleine 1-Millionen-Stadt sind. Also das ist dann, und nicht alle sind zu 100% ausgelastet. Das ist eben dann auch der Punkt. Deswegen, dass es eine Reform geben muss, ist, glaube ich, allen klar. Das ist Konsens. Wenn wir das mal so ein bisschen abtragen, dann kann man dazu sogenannte Heatmaps machen. Also ich kann dann so, ne, so wie man das von Wetterkarten her kennt, dass man das nochmal verdeutlicht, wo haben wir eigentlich welchen Bereich und wo haben wir eigentlich welche Nähe auch in dem Bereich. Und das sind so die Krankenhausdichte. In Nordrhein-Westfalen haben wir die über Bonn, Köln, dann ins Ruhrgebiet hinein und dann rechts bis nach Dortmund hinauf. Und ansonsten wird das in den umliegenden Gebieten etwas eingeschränkter und etwas übersichtlicher, was die Versorgungsdichte angeht. Was bedeutet jetzt Reduzierung eines Krankenhauses? Zuerst einmal eine direkte Reduzierung. Ja, mit der Ausbildung reduziert sich die Anzahl der Auszubildenden unmittelbar. Immer im Kopf behalten bitte, bis 2027 werden wir den Kompensationspunkt überwiegend haben, dass wir Personal ersetzen können. Danach gehen wir irgendwann sonst in die Miesen. Und dann werden Sie auch die Auswirkungen im stationären, also im teil- und vollstationären Bereich und im ambulanten Bereich gleichermaßen merken. Es reduziert sich dadurch ja die Kooperationsmöglichkeit für praktische Träger anderer Art. Und wir wissen, ambulante Dienste haben Schwierigkeiten mitunter als Kooperationspartner, aber das heißt, wir haben schon so viele Ambulante, wir brauchen jetzt nicht noch einen ambulanten Dienst, der bei uns jetzt mit als Kooperationspartner aufsteht. Und es entstehen gegebenenfalls erweiterte Raumgrenzen, das heißt, die Kooperationspartner sind weiter entfernt. Ich nehme das sehr ernst, weil wir über viele Analysen herausgefunden haben, dass der Mobilitätsraum von Pflegekräften 15 Kilometer ist, überwiegend. Ja, das ist der Mobilitätsraum von Pflegekräften, das ist auch der Mobilitätsraum von Auszubildenden. Wenn ich denen sage, pass mal auf, du kannst bei mir eine Ausbildung machen, dein Kooperationspartner ist 35 Kilometer entfernt, dann stellen mir junge Leute zwei zentrale Fragen. Kriege ich bei dir einen Führerschein und gibst du mir ein Auto? Und wenn ich sage, beides muss ich mit Nein beantworten, dann sagen die, dann mache ich halt was anderes. Ne? Aber ich fahre nicht irre weit, um dann ein Praktikum woanders machen zu müssen. Es erhöht sich auch der Druck auf eine Kooperation ambulanter Dienste, auf wenige Träger und Träger, also eine Kumulation im Krankenhaus. Diese Kumulationserfahrungen sind bei uns negativ. Im Kinderkrankenhausbereich haben wir die ja schon, diese Kumulierung, wo wir sagen, wir schaffen es kaum und dann werden irgendwie Ad-hoc-Lösungen geschaffen. So. Steht man dem planlos gegenüber? Nein, wir könnten das analysieren. Und ich sage könnten, weil dazu bedürfte es einer Folgenabschätzung. Dazu bedürfte es einer klaren Beauftragung, Gutachten dazu zu erstellen, zu sagen, wie soll das aussehen? Und ich habe hier mal das perspektivisch aufgenommen, weil ich in Rheinland-Pfalz über einen Presseartikel gestoßen bin. Und da habe ich gedacht, ach, dann mache ich das mal für Rheinland-Pfalz. Dann rechne ich da mal ein bisschen rum oder ich zeige mal was auf. Was man hier sieht, das ist im Prinzip ein Raum rund um Cochem. Ja, das ist eine Moselstadt und das, was ich jetzt gemacht habe, sind sogenannte Drive-Time-Rings. Ich habe also 10 Minuten Fahrtstrecke da drum gelegt, ich habe 20 Minuten Fahrtstrecke darum gelegt und 30 Minuten Fahrtstrecke darum gelegt. Das sind diese drei Farbabstufungen. Und dann sieht man darunter im Prinzip teil- und vollstationäre Einrichtungen in einem hellgrauen Bereich. Blaue Punkte sind ambulante Pflegedienste und das Schwarze, die schwarzen Punkte sind die Krankenhäuser. Und jetzt sieht man hier in diesem Kreis, da gibt es also jede Menge stationäre Einrichtungen und ambulante Punkte und es gibt auch einige Krankenhäuser. Ja, das ist jetzt hier nochmal reingezoomt mit diesem Drive-Time-Ring, dass man im Prinzip sieht, okay, da zoomen wir nochmal rein und sehen im Prinzip, da hat man in 10 Minuten die Erreichbarkeit eines Krankenhauses. Und wo die orangefarbenen Flächen sind, bis 20 Minuten und dann haben wir 30 Minuten. Da, wo jetzt Rheinland-Pfalz drin steht, das Krankenhaus geht gesichert vom Netz. Das ist pleite. Ja, das hat Insolvenz gestellt und da gibt es auch keinen Nachfolgeträger oder sonst was, sondern es geht weg. Das andere Krankenhaus darunter steht auf der Kippe, wo man sagt, die Zahlen sind eigentlich sehr, sehr schlecht. Man weiß nicht, ob das Krankenhaus dort gehalten werden kann. Das heißt, da würden jetzt in einer Region gegebenenfalls sehr nah beieinander relativ zeitgleich zwei Krankenhäuser wegfallen. Und das, was dann passiert, das können wir uns anschauen. Sie haben plötzlich eine Veränderung in der Erreichbarkeit. Also wir sehen auf einmal, da werden jetzt die Räume größer. Das heißt, die Frage ist ja nicht, können dann die Patienten nach Trier verlegt werden? Können die nach Mayen verlegt werden? Verlegen wir die alle nach Koblenz? Koblenz hat eine gute Krankenhausinfrastruktur. Um Koblenz mache ich mir nicht wirklich Sorgen. Ne? Aber die Frage ist für mich auch nicht, macht das Krankenhaus in Zell wirklich Sinn? Sondern die Frage ist, was passiert, wenn das Krankenhaus in Zell an der Mosel weg ist und das Krankenhaus in Koch im Zell? Dann habe ich nämlich diesen Raum im Prinzip eliminiert für die Ausbildung und zwar für alle Ausbildungen. Ich werde nämlich keine ambulanten Dienste dann bekommen, die in dieser Region einen Auszubildenden einstellen können, weil die Wegstrecken dann bis zum Ausbildungsplatz im nächstgelegenen Krankenhaus sind zu groß. Ja, da komme ich nicht hin, mit öffentlichem Nahverkehr sowieso nicht. Das kann ich schon mal komplett vergessen. Und das heißt, wir müssten dann im Prinzip in solche Regionen rein und müssten uns vergewissern, wie könnt ihr das schaffen? Wie könnt ihr die Prozesse aufrechterhalten? Das ist keine Rocket Science. Das ist weit weg von dem, was wir vorhin über KI gehört haben mit irgendwie den Agenten. Das ist ganz einfaches Handwerk, so etwas zu machen. Was mich irritiert hat, war, dass wir es bei den Krankenhausreformplänen, jedenfalls auf der Bundesebene, gar nicht diskutiert wurde. Das ist einfach ein leeres Feld sozusagen, das gesagt wurde, na ja, das muss schon, dann bilden die anderen halt mehr Leute aus. Wo man sagt, nee, damit ist es nicht getan. Ihr könnt nicht mehr ausbilden. Ihr müsst die Standorte begreifen. Und die Standorte sind regionale Träger der Sicherstellung einer Infrastruktur der Gesamtversorgung. Das ist der Punkt. Das heißt, was wir bräuchten, um sowas zu machen, wir bräuchten eine Liste der Krankenhäuser. Wenn Krankenhäuser vom Netz gehen, die gar nicht ausbilden, das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Krankenhäuser, die gar nicht ausbilden. Damit habe ich jetzt aus der pädagogischen Perspektive keinerlei Probleme. Da muss man sagen, ja gut, dann fällt das Krankenhaus an der Stelle weg. Das ist wahrscheinlich weniger schwierig. Aber wir haben direkte und indirekte Effekte. Wir bräuchten also eine Liste der Krankenhäuser, die aktuell als Ausbildungsträger aktiv sind. Wir bräuchten eine Liste der Krankenhäuser, die gegebenenfalls dann nicht mehr als Kooperationsträger zur Verfügung stehen oder als Ausbildungsstätten zur Verfügung stehen. Potenziell gibt es die. Die werden ja beim Ausbildungsfonds, in der Fondsstelle werden die ja gesammelt. Da haben wir Daten über alle Träger. Dann gehen sie an die Ausbildungsfondsstelle heran und sagen, gib mir bitte die Liste eurer Krankenhäuser, bei denen abgerechnet wird über Ausbildung. Dann sagen die natürlich, das dürfen wir nicht. Weil die sind ja für was anderes erfasst worden. Da sind wir mit unserem Datengeschredder in Deutschland wieder dabei. Also musst du es wieder postalisch selber erfragen. Wir brauchen die Standorte der ambulanten Dienste und der teil- und vollstationären Einrichtungen, um zu bemessen und um diese Erreichbarkeitsräume erfassen zu können. Da mache ich mir jetzt um das Ruhrgebiet und um Nordrhein-Westfalen viel weniger Sorgen als zum Beispiel bei den Kollegen in Bayern, ja, wo ich dann einzelne Regionen habe, wo ich sage so, das mag eng werden, ja, und das ist dann toll, dass München meinetwegen noch mehr Ausbildungsplätze hat, aber das interessiert Tirschenreuth nicht, weil das ist ein anderer Planet, ne? Und wir brauchen eine regionale und standortbezogene Analyse zu diesen Wirkungen und das, finde ich, ist auch Auftrag von Politik, darauf einzuwirken und zu sagen, wir flankieren solche wirklich fundamentalen Veränderungen in der Versorgungslandschaft. Wenigstens flankieren wir das mit einem ordentlichen Monitoring, dass wir da drauf gucken, dass wir das beobachten, dass wir rechtzeitig die Signale bekommen, wenn wir sehen, diese Ausbildungszahlen von da vorne können nicht gehalten werden, dann können wir nämlich die Berufsdemografie 1:1 weiterleiten und können dann nämlich nur sagen, dann habt ihr sie irgendwann nicht mehr und zwar auch in der teil- und vollstationären Versorgung nicht. Das ist im Prinzip der grundsätzliche Idee. Man kann das machen, Ängste, Polemik helfen nicht, Daten werden benötigt, wir könnten das analytischer angehen, wir müssen regionale Diskussionen befördern und eine eindeutige Folgenabschätzung, dass man sagt, das liegt glasklar auf der Hand, wir wissen jetzt schon, das wird uns so und so viel Ausbildungsplätze kosten, das ist alles Märchenstunde, das können wir momentan überhaupt nicht sagen, dazu fehlen uns eigentlich die Einschätzungen. Vielen herzlichen Dank und dann hören wir uns die anderen Beiträge an und diskutieren nachher.
Vielen Dank, lieber Herr Isfort. Ich würde aber trotzdem jetzt gerne die 1-2 Minuten nutzen für direkte Fragen, gerade auch zu diesem Vortrag.
Eine Frage aus dem Publikum richtet sich an Herrn Professor Isfort und auf die Rolle von Level 1i-Krankenhäusern. Der Fragesteller merkt an, dass diese bisher nicht erwähnt wurden, obwohl sie doch gerade in den Regionen mit Versorgungslücken auch ideale Ausbildungsträger für die Pflege sein könnten. Er betont, dass Level 1i-Krankenhäuser ein perfektes Umfeld gerade für die generalistische Pflegeausbildung sein könnten, denn sie arbeiteten sektorenübergreifend und ermöglichten Pflegekräften eine hohe Eigenständigkeit.
Ja, ich würde auch da wieder antworten, dazu müssten wir erstmal wissen, ist dann eine Ausbildung, wenn das dein primärer Krankenhausträger ist, reißt du dann noch die Leute vom Hocker mit den Angeboten, die du dort ausstattest im Vergleich zu denen, die irgendwie andere Vorstellungen von Pflege haben oder eine größere Medizinnähe sehen. Ich bin da sehr zwiegespalten und wir haben es nicht. Also dazu müssten wir tatsächlich mal Befragungen machen, ne? Also bei, ich sag mal, älteren Pflegekräften, wie ich eine bin, ja, würdest du damit sofort die Türen öffnen und würdest sagen, das ist ja viel eher das, wo ich heute wieder arbeiten gehen könnte und würde. Ja, ich komme aber aus der Intensivversorgung. Das habe ich ja über viele Jahre gemacht. So, und als junger Mensch hätte ich mir das definitiv nicht vorstellen können, in solchen Sektoren da dann zu sagen, das ist total attraktiv, dort eine Ausbildung zu machen. Das wissen wir nicht. Das müssten wir tatsächlich mit erfassen und mit uns angucken. Und nicht alle Krankenhäuser, die insolvent gehen oder die vom Netz gehen, werden in Level 1i-Krankenhäuser umgewandelt. Da fallen auch welche weg und die sind weg.
Ja. Ja, lieber Michael, Vera Lux, Präsidentin DBFK. Also erstmal vielen Dank. Das Thema Ausbildung ist wirklich enorm wichtig und hat keiner auf dem Schirm. Ich habe mir die Frage gestellt schon lange. Die Generalistik kommt ja Ende 26 auch nochmal in die Evaluation. Und an vielen Stellen muss nachgebessert werden, was die Strukturen, die Ausbildungsinhalte angeht, aber auch die Einsatzorte, die wir haben. Und aus meiner Einschätzung als Pflegedirektorin einer Uniklinik kann ich nur sagen, wir schaffen es gar nicht mehr, noch mehr Auszubildende ans Patientenbett zu bringen, sondern wir müssten drüber nachdenken, dass eben praktische Ausbildung auch im Skills Lab, und zwar in guten, modernen Skills Labs möglich sein muss, um die Menschen alle sozusagen praktisch auszubilden. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das auch nochmal überdenken. Müssen denn alle in den ambulanten Dienst in Einsatz? Müssen sie alle in die Langzeitpflege? Müssen sie alle ins Akutkrankenhaus in diesem Umfang der praktischen Einsatzstunden? Oder können wir auch nochmal umswitchen, was es in anderen angloamerikanischen Ländern schon gibt, dass wir auch Skills Lab haben, die auch anerkannt werden?
Also das, glaube ich, wird eine logische Schlussfolgerung sein in dem Moment, wo man sagt, wenn es wirklich eine relevante Anzahl an Krankenhäusern gibt, ne, also wenn jetzt Karl Lauterbach 500 Krankenhäuser hätte schließen wollen, können, dürfen, was auch immer, dann hätte man eine so gigantische Umverteilung vornehmen müssen, dass man natürlich sagt, dann kriegt das hinterher wirklich ganz anderen Charakter. Dann hat das nichts mehr mit Praxisanleitung, mit Lernen am Bett zu tun, sondern hast du Besuchergruppen von jungen Menschen, die hinter einer erfahrenen Pflegekraft herlaufen und zugucken. Das habe ich in Japan 1:1 gesehen. Das ist dort eher das Konzept für pragmatisch arbeitende Pflegende aus Deutschland irritierend, dass du halt sagst, ja, aber das ist ja eher eine Visite. Aber das ist doch kein Hands-on, ne? Also wann lernen die das fachpraktische Tun? Wir werden da völlig neu denken müssen. Und das hier ist einer der Punkte, die wir, glaube ich, dann in dem Kontext mitbedenken müssen. Letzte Aussage zu der Pflegeevaluation. Der Generalistik, ich glaube, die Generalistik lässt sich momentan nicht evaluieren. Es ist absoluter Unfug, die Generalistik selber zu evaluieren. Du kannst nur den Grad der Irritation messen. Aber dadurch, dass du 2,5 Jahre da solche pandemischen Verwerfungen, Ad-hoc-Digitalisierung in den Pflegebildungsschulen, also in den Pflegebildungseinrichtungen plus Einführung der Generalistik, du kriegst die Effekte nicht gegengerechnet, nicht rausgerechnet. Also wir können am Ende, müssen wir da sehr vorsichtig mit Ergebnissen umgehen, die müssen wir da sehr klug diskutieren, weil es wirklich darum geht zu sagen, erstmal misst du den Grad der Irritation, den ein noch nicht etabliertes und stabilisiertes Feld jetzt zu realisieren hat. Das müssen wir immer mitdenken, wenn wir hören, da wurde jetzt mal eben die Generalistik evaluiert.
Ja. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war zwar, glaube ich, auch ein Vortrag, der uns nachdenklich macht, aber wir müssen da hingucken. Man kann es ja nicht wegreden, und dieses Thema überhaupt anzusprechen, ist enorm wichtig. Und dass die Krankenhausreform eben auch Schwierigkeiten mit sich bringt, ist auch klar. Aber nicht nur Schwierigkeiten, sollte ja auch Chancen da drinne stecken. Eingefahrenes auch zu überprüfen und vielversprechende Ansätze auch auf den Weg zu bringen. Und bei aller Kritik der Krankenhausreform kann man ja auch mal gucken, was sind denn die Chancen, die auch da drinne liegen. Und ich freue mich nun, dass Vera Lux uns mitnehmen wird in die Welt der Chancen. Vera Lux war Pflegedirektorin der Medizinischen Hochschule Hannover und der Uniklinik Köln, nach bereits langjähriger Karriere im Pflegemanagement auch in kleineren Häusern. Sie hat sich vielfältig in der Berufspolitik engagiert, im VPU, im Pflegerat Niedersachsen, und ist seit Sommer, große Freude, die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe.
Liebe Frau Klapper, liebes Publikum, vielen Dank erstmal. Ja, mein Titel war die Krankenhausreform und ihre Chancen für die Pflegepraxis. Und ich weiß nicht, ob viele, die hier sitzen, so tief in der Krankenhausreform drin sind, dass sie genau wissen, was denn die Ziele der Krankenhausreform sind. Deshalb bin ich nochmal eingestiegen, um rauszuarbeiten, haben wir denn definitiv Chancen oder haben wir weniger Chancen? Wenn man schaut, was sind die Ziele der Krankenhausreform? Da gehe ich nochmal drauf ein, aber auch natürlich die Details, die wir wissen müssen, wenn wir Chancen erkennen können oder auch nicht, auch Risiken. Und es geht auch um das Thema Leistungsangebot, also welche Auswirkungen hat diese Reform? Michael Isfort hat das ja gerade gesagt, eine Auswirkung wird es eben auf die Ausbildungsplätze unter anderem haben. Und ich will nochmal auf die Chancen eingehen, aber auch auf die Risiken, die die Reform bringen könnte. Die Krankenhausreform hat definitiv drei wesentliche Ziele. Und das ist einmal Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität und die Gewährleistung einer medizinischen, flächendeckenden Versorgung für Patienten und Patientinnen. Hier sieht man, das Wort Pflege ist hier nicht erwähnt, sondern es geht um die Medizin. Und es geht aber auch um das Thema Entbürokratisierung. Zumindest stand das in den Anfängen im Gesetz drin. Und wenn man in die Details schaut, was passiert, es sollen nämlich notwendige Krankenhäuser eine Vorhaltepauschale bekommen. Das bedeutet, es geht hier um die Krankenhausfinanzierung. Die Krankenhäuser haben aufgrund eben rückgehender Fallzahlen durch die Corona-Pandemie und die Zahlen sind auch nicht wieder aufgeholt worden, eben weniger Geld. Wir haben Kostensteigerungen von Inflation, von Klima, Personaltarife sind gestiegen. Und hier geht es darum, eben, dass die Kliniken eine Sicherstellung haben sollen, indem sie eine Vorhaltepauschale bekommen, um eben die Vorhaltung für Versorgungsleistungen dann auch finanzieren zu können. Es steht auch die Qualität der Versorgung im Vordergrund und das ist wichtig. Und das nächste Ziel wäre aber auch, dass nicht notwendige Krankenhäuser gebaut oder umgewandelt werden. Und die Qualität wird festgemacht an dem Krankenhaustransparenzgesetz. Dort sollen Patienten sich über ein Portal informieren können, in welchem Krankenhaus welche Leistungen in welchem Umfang erbracht werden können und in welcher Qualität. Ich muss sagen, ich habe noch mal in den Klinikatlas und Portal reingeschaut. Also ich bin jetzt, komme aus dem Krankenhaus, 45 Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mich da nicht gut zurechtfinden, dass ich irgendwas beurteilen kann, wo nur eine gute Qualität und das richtige Krankenhaus für mich wäre. Also ich glaube, da müssen die Menschen auch angeleitet werden. Wie geht man eigentlich mit so einem Portal um? Wie suche ich da? Und was sind die richtigen Aussagen, um wirklich Qualitätsindikatoren zu finden? Also ist aber ein Ziel, aber ich glaube für den Nutzer, nämlich den Patienten und den Patienten, nicht einfach. Dann, wir hatten das eben angesprochen, es gibt Krankenhäuser auf dem Land, die brauchen wir, damit wir eben Grundversorgung sicherstellen können. Und diese Krankenhäuser sollen eben auch einen Zuschlag bekommen, damit eben ihre Existenz auch finanziell gesichert ist. Und es soll eben Level 1i-Krankenhäuser geben, die eine zentrale Rolle, und hier steht es nochmal, auf dem Wege zu einer sektorenübergreifenden, unintegrierten Gesundheitsversorgung übernehmen sollen. Wie das genau aussieht, ich glaube, da weiß keiner so genau. In der Reform standen ja viele Ansätze drin, die wieder verworfen worden sind. Jetzt standen sie aktuell wieder in dieser Form drin. Aber wie dieser Übergang aussehen soll und was diese Level 1i-Versorgungs- oder Krankenhäuser machen und wer dort auch den Hut auf hat, davon, glaube ich, lassen wir uns mal überraschen. Es, glaube ich, ist nochmal bedeutend, dass die Krankenhäuser, und heute Morgen hat es ja auch Herr Watzlawick gesagt, es wird Krankenhäuser geben und Leistungsgruppen, also nicht jedes Krankenhaus darf in Zukunft alle Leistungen erbringen. Diese Leistungen werden zugeteilt und es gibt insgesamt 65 Leistungsgruppen und die Bescheide, zumindest für NRW, haben wir ja gehört, die gehen jetzt Ende des Jahres raus. Und für den Bund bleibt abzuwarten, ob die Reform denn jetzt noch verabschiedet wird. Wichtig ist, dass eben diese Qualitätskriterien, die festgelegt werden, damit man diese Leistungsgruppen auch erbringen darf, eben hier nochmal auf das notwendige Personal eben abzielen. Das heißt, man muss das notwendige Personal vorhalten, insbesondere was das Thema Facharztstandard angeht. Man braucht eine adäquate operative Ausstattung und es müssen die erforderlichen Fachdisziplinen für die Vor-, Mit- und Nachbehandlung vorhanden sein. Und das sind die Kriterien, an denen eben diese Krankenhäuser festgemacht haben. Und dann ist es wichtig, dass eben sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen, nämlich diese Level 1i-Krankenhäuser und Sicherstellungskrankenhäuser, eben auch fachärztliche Leistungen erbringen dürfen, aber nur dann, wenn eben die Facharztsitze nicht besetzt sind. Und auch die Ärzte unterliegen einer demografischen Entwicklung. Das heißt, es gibt immer mehr Praxen, die eben keine Nachfolger, keine Nachfolgerinnen finden. Und auch da wird man schauen, ob auch da eben das Angebot an fachärztlichen Leistungen dann wirklich noch flächendeckend zur Verfügung steht oder eben die sektorenübergreifenden Level 1i-Krankenhäuser auch diese Leistung erbringen dürfen. Und dann ist eben die Frage, zu welchen Konditionen sie das tun dürfen. Das Gleiche ist für die allgemeinen ärztlichen Leistungen. Ich hatte es gerade gesagt, es gibt Regionen, da ist kein Hausarzt mehr und es gibt auch keine Nachbesetzung. Und doch dürfen dann eben Krankenhäuser auch allgemein ärztliche Leistungen erbringen. Und dann ist auch hier die Frage, nach welchem System sie finanziert werden, wenn sie das innerhalb von Krankenhausstrukturen dann auch tun dürfen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche auch mit schweren Erkrankungen eben auch ohne Überweisung jetzt in Krankenhäuser gehen dürfen, damit sie eben auch ohne Zeit versorgt werden können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade in der Pädiatrie und der Versorgung von Kindern haben wir eben auch große Lücken, viele Wartezeiten. Und das können wir uns als Gesellschaft hier in Deutschland definitiv nicht leisten. Was ändert sich für die Krankenhäuser und auch für die Patienten? Und ganz klar, es wird insgesamt weniger Krankenhäuser geben. Wir haben im Moment noch etwa 1700 Krankenhäuser bundesweit. Man hat ja mal drüber gesprochen, dass man eigentlich so mit 1200 Krankenhäusern auskommen muss. Wir werden sehen, wo wir dann am Ende auch landen werden, ob strukturiert, geplant oder unstrukturiert eben Krankenhäuser vom Netz gehen. Ja, das wird eine spannende Sache. Im Gesetz steht drin, dass die Wohnortversorgung gesichert bleiben soll. Aber Herr Iswort, Sie haben es gerade gesagt, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich auch am Ende so ist. Und gerade in ländlichen Bereichen, ich selber komme aus der Eifel, das ist ein großes Flächenland, da ist wenig Struktur. Ich war in Niedersachsen und bin in den Harz gefahren, da ist auch wenig Struktur und viel Fläche. In Brandenburg oder in Schleswig-Holstein geht es ähnlich. Das ist nicht vergleichbar mit Ballungsgebieten wie eine Großstadt von Köln oder Berlin oder Frankfurt oder andere große Städte. Der München. Natürlich bringt die Reform, Herr Watzlawick hat es gesagt, das kostet auch Geld. Er hat gesagt, NRW stellt 2,5 Milliarden für diesen Transformationsprozess zur Verfügung. Geplant ist, über den Bund eben 50 Milliarden über 10 Jahre zur Verfügung zu stellen, damit die Krankenhäuser die Möglichkeit bekommen und finanziell unterstützt werden, eben Leistungen abzugeben, sich zu wandeln in andere Versorgungsstrukturen. Und das steckt zumindest in der Reform drin, die dann ja, mal sehen, am 22. dann hoffentlich auch trotzdem verabschiedet wird. Die Prüfverfahren werden harmonisiert und die Prüfintervalle sollen eben auf 3 Jahre verlängert werden. Das ist zumindest ein Beitrag, der eben zur Entbürokratisierung beitragen kann. Und pflegeentlastende Maßnahmen sollen im Pflegebudget pauschal anerkannt werden. Und wenn man hier sieht, ich habe hier in der Durchsicht nochmal des Gesetztextes zweimal Pflege gefunden, nämlich bei den sektorenübergreifenden Level 1i-Krankenhäuser, da steht unpflegerische Leistungen und eben dieser Punkt pflegeentlastende Maßnahmen. Ansonsten habe ich von Pflege im Text nichts gefunden, muss ich mal klar so sagen. Also wir sind da kein Player und kein Mitspieler in diesem System. Was sind aber dennoch die Chancen? Auch da muss man reingucken. Chancen gibt's immer. Die muss man eben erkennen und die sind vielleicht nicht immer ganz offensichtlich. Es geht darum, dass die Pflege, die bis dato auch bei den Krankenhäusern in der Qualität überhaupt keine Merkmale haben. Also Pflegequalität ist doch gar nicht benannt oder definiert. Aber sie sollen eben bei der Weiterentwicklung der Leistungsgruppen und der Qualitätsmerkmale im Ausschuss beteiligt werden. Und da ist natürlich so ein Institut oder so eine Struktur wie die Kammer eben elementar wichtig, dass sie eben mit am Tisch sitzen und doch die Aspekte der Pflege auch einbringen können. Es soll eine bessere Personalausstattung in der Pflege geben. Michael, du hast es gesagt, wir haben jetzt eine Personalbemessung mit der PPR. Da werden wir sehen, der Status wird derzeit erhoben und dann wird man sehen, was man davon hat und wie die Umsetzung weitergehen kann. Aber auch da bin ich skeptisch, dass wir die Menschen überhaupt finden, die dann diese Vorgaben am Ende auch erfüllen. Und wenn es eng wird, dann kann es ja sein, dass die Vorgaben auch wieder nach unten abgesenkt werden. Das kennen wir ja, wer lange in der Pflege ist. Ich habe die PPR 1.0 schon mitgemacht. Die hat man nach 3 Jahren ausgesetzt. Also von daher ist das auch eine Botschaft, die zwar steht, aber ob wir sie umsetzen können, das werden wir sehen. Die Personalkosten sollen krankenhausindividuell nach dem Selbstkostendeckungsprinzip erhalten werden. Also das Pflegebudget ist im Moment noch nicht angetastet und sollen auch vollständig bezahlt werden. Das heißt, jede Stelle, die wir besetzen können in der Pflege im Moment, die wird auch bezahlt. Ich glaube, man kann großzügig sein mit so einem Paragraphen oder einem Aspekt, weil wenn wir nicht alle Stellen besetzen können, ist das die Gefahr, dass wir viel Geld ausgeben, ja gar nicht so gegeben. Und von daher, ja, muss man gucken, wie lange diese Regelung noch so bleibt, wenn die Reform kommt. Für die Pädiatrie, für die Geburtshilfe, für Stroke Unit und auch die Traumatologie wird es Zuschläge geben, nämlich Sicherstellungszuschläge. Das, glaube ich, finden wir gut, weil das auch so ein bisschen den ökonomischen Druck aus dem System nimmt und auf die Menschen, die dort arbeiten. Weil am Ende im DRG-System ging es ja primär immer um Fälle. Es geht um Fallpauschalen und wir müssen kostendeckend arbeiten. Und man hat damals ja viele Jahre eben an der Pflege gespart. Das ist jetzt mit der PPUGV und dem Personalbemessungssystem eben in der Form nicht mehr möglich. Aber es ist wichtig, dass eben gerade diese komplexen Versorgungsbereiche gut ausgestattet sind und dass sie auch finanziell kostendeckend auch finanziert sind. Und das Thema sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen verbinden eben stationäre Leistungen mit interdisziplinären Grundversorgung, wohnortnah, sowohl mit ambulanten auch als auch mit pflegerischen Leistungen. Das ist zwar angedacht, aber wie es am Ende in der Umsetzung sein wird, das ist ungewiss. Da steht auch nichts dazu drin. Und vielleicht ist das auch eine Chance, die Spielräume, die wir dann auch erkennen, zu nutzen, unsere Forderungen auch zu stellen und zu sagen, wir haben Vorschläge, wie das gut funktionieren könnte, damit Versorgung qualitativ, aber auch quantitativ besser sein kann. Da sollten und müssen wir uns einbringen und diese Lücken, die im Moment noch offen sind, dann auch nutzen. Ja. Trotz alledem, was sind denn die Chancen? Die Chancen sind einerseits natürlich, dass wir weniger Krankenhäuser haben werden und dass hoffentlich die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sich einen neuen Arbeitgeber suchen, wo sie eben auch gute Bedingungen finden, wo sie eben auch eine andere Personalausstattung finden und wo sie ihre Arbeit am Patienten und Patientinnen gut machen können. Es wird eine Konzentration von Personal auf weniger Krankenhäuser geben. Das bedeutet aber auch, dass vielleicht die Krankenhäuser, die dann Gewinner sind im System, eben auch attraktiver werden für eben Pflegepersonen, für Pflegefachkräfte, für akademisch Ausgebildete und alle, die im System sind, weil sie dort eben sich konzentrieren, um eine Verbesserung der Versorgung auch hinbekommen zu können. Die ambulante Versorgung soll ausgebaut werden. Das ist einerseits ein Ziel. Ob das eine Chance ist, werden wir sehen. Ich habe große Sorgen, wenn die Pflegeversicherung nicht bald reformiert wird, dann werden sich viele Menschen eben entweder einerseits eine Langzeitpflege oder aber auch ambulante Versorgung nicht leisten können. Oder aber es gibt gar keine oder kaum noch ambulante Pflegedienste, die dann eben auch Ressourcen haben, um neue Klienten aufzunehmen. Also wenn man eben im Krankenhaus konzentriert, wenn man die Patienten auch hybrid behandelt, dann braucht man ja im ambulanten Bereich eben auch Nachsorgestrukturen. Und wenn diese Nachsorgestrukturen eben nicht vorhanden sind, dann ist es so, wie Herr Isfort sagt, die können nicht abverlegen, diese Patienten, weil sie keine Versorgung haben. Und dann entsteht doch wieder ein Stau im Krankenhaus, was eben dann für die Akutfälle dann auch problematisch werden kann. Sektorenübergreifende Versorgung soll ermöglicht werden. Das sehe ich als Riesenchance. Also ich denke mal, wenn wir aus dem Krankenhaus vielleicht auch ambulant behandeln können und umgekehrt, wenn vielleicht auch Pflegende mit einer hohen Fachexpertise nicht nur im Krankenhaus tätig werden können, sondern auch im ambulanten Setting. Ich mache es mal fest an einer KMT-Station. Wenn Patienten transplantiert sind, sind 3 Monate bei uns in der Behandlung, werden entlassen, dann sind sie aber nicht gesund. Sie haben viele Probleme von den Folgen ihrer Behandlung. Und wenn eben ich als Pflegekraft diesen Patienten auch nach Hause begleiten könnte, er kennt mich 3 Monate, er hat alle Höhen und Tiefen, Vertrauen ist aufgebaut, dann könnte da was Gutes draus werden. Aber wir müssen dann diese Leistung auch abrechnen können. Das Thema Leistungsrecht für die Pflege ist in der Reform eben auch gar nicht erwähnt. Entbürokratisierung ist ein Ziel, ich sehe eine Chance, aber vielleicht über KI, AI, was Herr Wattebitte heute Morgen gesagt hat, aber in der Reform selber ist da noch ganz viel Luft nach oben. Die Risiken sind aber auch, die Anzahl der Krankenhäuser sinkt. Und zwar ist die Frage, wie schnell kommen wir an Akutversorgung? Ausbildungsplätze gehen verloren. Michael, du hast es gerade ausführlich dargestellt. Die ambulante pflegerische Versorgung ist nicht zwingend gesichert und die Profession Pflege und die Pflegequalität ist überhaupt nicht erwähnt in der Krankenhausreform. Und dramatisch ist natürlich auch jetzt mit den aktuellen politischen Entwicklungen, dass das Pflegekompetenzgesetz eben noch nicht verabschiedet worden ist. Das ist eine Chance, dass wir da eben auch Aufgaben übertragen bekommen, Heilkundeübertragung haben und wir mehr Kompetenzen bekommen. Das muss dringend kommen. Alle Verbände, alle wir müssen aktiv sein und da dringlich für einsetzen, dass es da jetzt nicht zu Verzögerungen kommt. Herr Laumann hat es letzte Woche beim Deutschen Pflegetag gesagt, alle demokratischen Parteien sind für das Pflegekompetenzgesetz und man kann nur hoffen, dass es dann eben auch, je nachdem, mit der neuen Regierung dann auch ohne große Diskussionen in die Umsetzung kommt. Ja, und der Digitalisierungsgrad ist nicht hinreichend. Das heißt, wir könnten viel mehr machen, wenn wir eben digital angebunden sind, wenn wir vernetzt sind, auch zwischen den Sektoren. Herr Bartebitte hat es gesagt, ich kenne aber noch Krankenhäuser, die haben noch nicht überall WLAN. Sorry, aber erst kommt die Digitalisierung und dann kommt die Automatisierung. Also auch da ist viel Luft und die Bürokratie ist nach wie vor eben immer noch unser größter Feind. Das Thema Steuerung, Pflegeprozess, das hängt alles zusammen mit dem Pflegekompetenzgesetz, die Generalistik. Also wir müssen unsere Rolle wahrnehmen, nämlich Prozesse steuern. Und gerade in diesem Veränderungsprozess jetzt der Transformation des Krankenhausstrukturreform müssen wir sozusagen unsere Rolle auch ganz anders wahrnehmen, nämlich Prozesse steuern, uns einbringen, den Mund aufmachen und diese Kompetenzen, die wir im Generalist, also im Pflegeberufgesetz schon zugewiesen haben, dann definitiv auch wahrnehmen. Deshalb auch gerade für die Auszubildenden, das ist ein ganz wichtiger Paragraph, mit dem sie sich in der Ausbildung intensiv beschäftigen sollten, was das für sie und ihr Berufsfeld auch bedeutet. Ja, und das Thema Pflegekompetenzgesetz, ich will jetzt hier den Text nicht vorlegen, aber es ist eine Chance, dass wir eben erweiterte Kompetenzen bekommen, dass wir andere Rollen haben, dass wir autonomer arbeiten dürfen. Und dazu gehört aber auch ein Leistungsrecht, weil wenn ich Patienten berate, betreue, behandle, Wundversorgung, Diabetesberatung mache, dann muss ich diese Leistungen auch abbrechen dürfen. Und im Leistungsrecht müssen dann auch Ziffern eben für diese pflegerischen Leistungen vorhanden sein, weil auch wir können das nicht umsonst machen und für Goodwill. Ja, und es gibt ja Möglichkeiten eben neben der Grundausbildung, die ein großes Fund ist in der Pflege, eben auch diese neuen Rollen zu implementieren. Es gibt gute Ansätze in Kliniken. Die APNs haben sich weiterentwickelt. Wir haben Kliniken, die schon extrem viele APNs im Einsatz haben. Das Thema Community Health Nurse ist eine Chance für eben die regionale und kommunale Versorgung. Wir haben doch tolle Menschen, die in Piloten schon aktiv sind und zeigen, was geht und was möglich ist. Und von daher ist es eben eine Ressource an Pflege, die zwingend gehoben werden muss, um Versorgung sicherzustellen. Und leider hat die Politik das immer noch nicht erkannt. Und das ist wirklich bedauerlich. Und vielleicht müssten auch die Betroffenen noch mehr sozusagen sich äußern, was sie brauchen und wer ihnen auch da noch besser helfen kann. Und ja, Fazit, die Pflege in deutschen Krankenhäusern könnte durch die Reform eine wichtige Aufwertung erfahren, vorausgesetzt, dass die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen natürlich entsprechend angepasst und auch nachhaltig umgesetzt werden. In diesem Sinne vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank für diese Aussicht auf die Zukunft, Vera Lux. Wir werden alle gespannt sein, ob es dann auch so kommt, ob die Krankenhausreform überhaupt kommt und wenn ja, wie, ob sie nochmal überarbeitet wird. Aber dann haben wir schon mal Ideen im Kopf.
Ja, spannend. Eliav, Professor Isfort, ist ja auch dein Professor, oder? Du studierst doch an der katholischen Hochschule hier in Köln.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hatte vor einem Jahr, also letztes Jahr im Wintersemester, die Möglichkeit, eine Vorlesung bei ihm zu besuchen, zu einem ganz anderen Thema. Zurzeit habe ich leider keine Vorlesung bei ihm. Aber ich fand es auch mal spannend, ihn einfach mal in einer ganz anderen Rolle zu erleben und so in Bezug auf, ja, wie sieht Ausbildung aus, was sind die Herausforderungen der Ausbildung in Zukunft, ihn einfach mal in dieser Rolle und in diesem Kontext zu hören.
Ja, auch, dass er auch erwähnt, dass es nicht wirklich unattraktiv geworden ist, dass da tatsächlich noch neue Interessentinnen wirklich für die Ausbildung dazukommen und dass man auch tatsächlich aber trotzdem, die haben beide auch den Blick auf die Krankenhausreform auch, also auch die Frau Lux von der DBFK hat ja auch nochmal einen Blick da drauf und beide haben auch gesagt, zumindest aber Frau Lux hauptsächlich, das finde ich ja auch sehr, sehr interessant, dass man eventuell potenziell auch insbesondere so sektorübergreifende Versorgung sich durch hochqualifizierte Pflegekräfte eventuell stabilisieren könnte. Und zwar mit zum Beispiel nach den Community Health Nurses und der APNs. Also
ja, wir sehen, da kommen noch viele spannendere Veränderungen oder Potenzial für Veränderungen auf uns zu. Und ja, wir können also abwarten, wo es sich da so hinentwickeln wird. Und ich glaube, das war's auch wieder für diese Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und Leonie, du hast die letzten Folgen so schön das Abschlusswort gehabt. Ich würde dir auch nochmal das letzte Wort übergeben.
Gerne. Vielleicht vorher nochmal, schreibt uns einfach mal eure Kommentare. Wie fandet ihr die beiden Vorträge? Was ist eure Meinung dazu? Ich glaube, ne, so dieser Grundsatz, Qualität vor Quantität, hat sich hier auch nochmal durchgezogen. Wir freuen uns auf euer Feedback per E-Mail, per Kommentar, per Instagram, Direct Message, wo auch immer ihr uns findet. Und dann wünschen wir euch einen wundervollen guten Abend, guten Morgen, eine schöne gute Nacht, ruhige Dienste oder einen schönen Feierabend. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.